Kapitel 18. Fleißige Möwen. Im Schiffssalon hatte sich die Lage unterdessen nicht beruhigt. Der Mann, der Maxi hieß, hatte gerade ein Messer gezückt. Mit dem stach er jetzt wütend um sich. Bertram und Pomme de Terre waren wie erstarrt, als sie sahen, wie Gruyère reglos unter dem Tisch lag. Beide hatten den gleichen Gedanken. Hoffentlich ist er nicht tot. Dann hatte das Messer, das neben Bertram niedersauste, den Hamster schnell wieder zur Besinnung gebracht. Gerade noch rechtzeitig ließ er Maxes Hemd los und sprang auf ein Sofa. Wie ein Trampolin beförderte es Bertram wieder in die Luft. »Achtung!« rief ihm Pomme de Terre zu, der immer noch am Hosenbein hing. Maxe hatte sich auf das Sofa gestürzt und versuchte, Bertram zu fangen. Bertram landete auf Maxes kahlem Schädel und piekste ihm den Degen in die Kopfhaut. »Aua!« schrie Maxe und fasste sich auf den Kopf. Bertram biss ihm in die Hand. Maxe tobte und schüttelte den Kopf so heftig, dass Bertram hinunterfiel. »Dich mache ich zur Salami!« zischte Maxe und stürzte hinterher. Doch Bertram verschwand unter einem Sofa. Als Pomme de Terre sah, dass er inzwischen ganz allein kämpfte, ließ er das Hosenbein los und sprang hinterher. »Lass gut sein«, sagte der andere Mann. »Lass uns lieber weitermachen. Die Ratten räuchern wir jetzt eh gleich aus.« »Von wegen«, flüsterte Pomme de Terre. Er hat für etwas auf dem Boden entdeckt. Das Feuerzeug. Blitzschnell schoss er unter dem Sofa hervor, schnappte das Feuerzeug mit den Zähnen und verschwand damit wieder unterm Sofa. Der Mann hatte ihn gesehen. »Verdammt! Die Ratte hat das Feuerzeug«, rief er und begann, die Sessel und Sofas beiseite zu schieben. Pomme de Terre und Bertram zogen sich immer weiter nach hinten zurück. »Egal, du hast doch bestimmt ein zweites Feuerzeug dabei, oder?« fragte der andere Mann. »Nee, ich dachte, du hast noch eins.« »Na, schlau!« Der andere Mann blieb stehen und tastete jetzt seine Taschen ab. »Maxe, dafür warst du verantwortlich«, sagte er. »Wieso ich? Ich dachte, du. Egal, hilf mir lieber, das Feuerzeug zu finden, sonst können wir einpacken.« Pomme de Terre zwinkerte Bertram zu. Doch er hatte sich zu früh gefreut. Beide Männer schoben und kippten die Sofas und Sessel beiseite. Immer wieder konnten Pomme de Terre und Bertram ihn geschickt ausweichen. Doch das Feuerzeug war auf Dauer zu schwer. »Zu zweit schaffen wir das hier nicht«, flüsterte Pomme de Terre schließlich erschöpft. Er sah sich um und deutete auf das hintere Ende des Salons. »Da lang!« Wieder trippelten sie zwischen umgekippten Sofas und Tischen in die andere Ecke, doch die Männer hatten sie gesehen. »Kreisen wir sie ein«, rief der eine. Sie schoben die Möbel von beiden Seiten weg. Ratlos sahen sich die zwei Muskeltiere nach einem Schlupfloch um. Und dann stand nur noch das Sofa, unter dem sie sich versteckt hielten. »Picandu hatte recht gehabt«, schoss es Pomme de Terre durch den Kopf. »Sie waren größenwahnsinnig gewesen. Sie hatten keine Chance gegen diese zwei Gauner. Sie hatten nicht auf ihn gehört und nun war es zu spät.«
»Wo ist eigentlich Picandu?« flüsterte er.
»Abgehauen. Der Feigling hat sich einfach aus dem Staub gemacht«, begann Bertrand und stockte. Maxes Fuß war jetzt direkt vor ihnen. Er bückte sich und seine Hand griff unters Sofa. Bertram hob den Degen und piekste ihn mit aller Wucht in den Handrücken. Maxe schrie auf.
»Was zum Teufel?« knurrte der andere Mann. »Hast du das Feuerzeug?«
Er kam auf Maxe zu. Plötzlich blieb er stehen und bückte sich. Er hatte Gruyères leblosen Körper entdeckt.
»He, schau mal, eins von den Biestern hätte ich schon mal«, sagte er.
Er hob seinen Fuß an, um den kleinen Körper unter seinem Schuh zu zerquetschen.
»Nein«, piepsten Bertrand und Pomme de Terre verzweifelt. Sie ließen das Feuerzeug los und stürzten auf das Bein zu.
»Ich hab's«, rief Max und hob das Feuerzeug triumphierend auf. Die Möwen hatten Picandu unter der Brücke neben der Keilmauer abgesetzt. Genau dort, wo Picandu das letzte Mal den Ratten begegnet war. Jetzt rief er, so laut er konnte, nach Attila. Seine Stimme hallte unter der Brücke. Es dauerte noch nicht einmal eine Minute, da hörte er die Stimmen der Ratten und sie gröhlten.
»Sack zerreißen! Sack zerreißen! Kräftig in das Fressen beißen! Beißen, beißen, schmatzen, nagen, voll der Magen!«
»Ruhe!« befahl Attilas Stimme aus der Dunkelheit und kurz darauf tauchten sie alle unter der Brücke auf.
»Wer ruft mich da?« rief Attila.
»Ich bin's, Picandu. Meine Freunde sind in Gefahr. Ihr müsst schnell kommen.« Picandus Stimme überschlug sich vor Aufregung.
»Du hast Glück«, sagte Ratussi.
Wir waren zufällig wegen der Touri-Restaurants wieder hier in der Gegend. Allerdings hast du da Glück, Ratila nickte. Was ist denn passiert? Schnell erzählte Pikandu, was geschehen war. Ratila zögerte nicht lange, auch nicht, als Pikandu ihm erklärte, dass die Möwen sein Team zum Schiff fliegen müssten. Hey, rief er den Möwen zu. Das wird lustig. Auf was warten wir noch? Auf geht's. Die Möwen hatten in Windeseile noch 20 weitere Kumpel auftreiben können, die gegen eine Beteiligung am Müllsack bereit waren, beim Flugdienst mitzumachen. Sie hockten neugierig auf dem Brückengeländer und warteten auf ihren Einsatz. Jede Möwe trug 3 Ratten hinüber zum Schiff und setzte sie am Luftschacht ab. Dann flogen sie zurück, um die nächsten Passagiere zu holen. Das alles passierte überraschend schnell. Die Ratten der Lüfte waren fix, wenn sie wollten. Pikandu und Ratila führten das Heer an. Erst rutschten sie den Luftschacht hinab, liefen über die weichen Teppiche, die ihre vielen Schritte dämpften, und erreichten schließlich den Salon. Sie waren keine Sekunde zu früh. Ein Mann schob gerade ein Sofa beiseite und zugleich schrien eine Maus und ein Hamster: Nein! Ratila versuchte die Lage zu überblicken. Zum Glück war er schnell von Begriff. Ein zweiter Mann holte mit dem Fuß über dem leblosen Körper einer Ratte aus. Gruyère! Rief Pikandu.